Und ich habe natürlich auch ein bisschen was für euch vorbereitet. Es gibt einige Dinge, die sehr interessant sind.
Darum kommt mit zum Meinungsmache-Segment. Kommt mit.
Den ersten Artikel, den ich habe, der ist ganz kurz. Ich fand es eigentlich interessant. Es gab eine Mobilfunk-Messwoche. Habt ihr davon gehört? Es gab eine Mobilfunk-Messwoche. Artikel kommt aus dem Deutschlandfunk. Und da heißt es, an 98% der Messpunkte konnte man mit 4G oder 5G telefonieren. Funklöcher hätten in weniger als 1% der erfassten Messpunkte vorgelegen, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die 2G-Technologie, 2G, krass, wurde deutschlandweit an 1,27% der Messpunkte festgestellt. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 2G ist aufgrund von Übertragungsraten nur für Telefonie und SMS-Versand geeignet.
2G, what the fuck?
Also wenn die jetzt gesagt hätte Edge Plus... dann wäre ich wirklich verrückt geworden. Nach Angaben des Bundesministeriums für Digitales wurde im Laufe der Messwoche, das war vom 26. Mai bis zum 1. Juni, rund 145 Millionen valide Messpunkte erfasst. Das entspreche rund 16% der Bundesfläche. Mehr als 150.000 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Bundesnetzagentur an der Messwoche. Per Funkloch-App auf dem Handy der Nutzer wurden Daten anonymisiert gespeichert und an die Bundesnetzagentur weitergegeben. Also, es scheint aufzugehen. Also es gibt immer noch Funklöcher, aber die Abdeckung scheint insgesamt ziemlich gut zu sein. Ja? Hoffentlich geht diese Entwicklung weiter, dass das am Ende vielleicht nur noch ein althergeholtes Meme ist.
Finde ich gut.
Diese positiven Nachrichten wollte ich mit euch teilen. Hoffentlich geht das weiter so, ne? Also dass es positiv bleibt. Was sich nicht so positiv entwickelt und was tatsächlich extreme Löcher vorweist, sind die Epstein-Files. Wow. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber fucking shit, in Amerika entfaltet sich ein kolossaler Haufen Scheiße, der sich wirklich in eine Richtung entwickelt, in der ich es nicht so für möglich gehalten hätte, aber ich lese euch kurz mal den Artikel vor. US-Präsident Donald Trump ruft seine Anhänger zur Einheit auf. Die Kritik aus dem MAGA-Lager an Justizministerin Pam Bondi wegen der Epstein-Akte müsse beendet werden. Ja, denn stellt sich raus, die Epstein-Files gibt's gar nicht. Die sind dann doch nicht da. Die gibt es gar nicht. Die Epstein-Files.
Hä? Nee. Was?
Ja, doch. Trotz der überwältigenden Beweise, dass es sie gibt, gibt es sie nicht? Ha, ganz komisch. Praktisch, würde man fast sagen. Und das ist jetzt ein bisschen, das ist den Leuten aufgefallen. US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgefordert, die Attacken auf seine Regierung wegen der Affäre rund um den Straftäter Jeffrey Epstein zu beenden. Zitat: Was ist mit meinen Jungs und in manchen Fällen auch Mädels los? Schrieb Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Zitat: Sie haben es alle auf Justizministerin Pam Bondi abgesehen, die einen fantastischen Job macht. Zitat: Wir sind in einem Team, MAGA, und mir gefällt nicht, was passiert. Damit richtet sich Trump an seine Anhänger, Make America Great Again. Die USA hätten eine, Zitat, perfekte Regierung. Über die weltweit gesprochen werde. Und, Zitat, egoistische Menschen versuchen ihr zu schaden und das alles wegen eines Mannes, der nie stirbt, Jeffrey Epstein.
Oh boy, oh boy.
Hier passiert jetzt was sehr Interessantes. Die Make America Great Bewegung, die MAGA-Bewegung, hat während der Biden-Regierung eben auch schon von den Epstein-Sachen geredet. Und eigentlich haben so gut wie alle politischen relevanten Ämter davon gesprochen, die Epstein-Files zu veröffentlichen. Eben auch der Präsident, meines Wissens nach. Aber jetzt gibt es die nicht mehr. Und so dumm die Make America Great Bewegung ist, und sie ist wirklich nicht die hellste Bewegung. Also da gehen wirklich, das ist ein sehr dunkler Raum. Ohne oder mit wenig Licht. Das hier, das ist denen aufgefallen. Dass das passiert ist, ist denen aufgefallen. Viele Trump-Anhänger hatten sich zuletzt empört geäußert, weil seine Regierung ein Versprechen zum Epstein-Skandal nicht eingehalten habe. Sie hatte angekündigt, weitere Informationen zum US-Milliardär Epstein zu veröffentlichen, der 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden wurde. Den Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Ah, zuletzt hat übrigens Elon Musk auf seiner Social-Media-Plattform, und das erinnert ihr euch, darauf hingewiesen, es ist 2 oder 3 Wochen her, dass Donald Trump in den Epstein-Files hinterlegt ist. Er ist da drinne. Wie sehr man jetzt Musk glauben soll, weiß ich jetzt nicht, Aber hier geht es nicht darum, was in den Files steht, sondern dass die Files existieren. Jetzt wird gesagt, sie existieren nicht. Ha, ha. Trumps Justizministerin Pam Bondi und der Chef der Bundespolizei, FBI, Kash Patel, hatten Spekulationen befeuert, es gebe eine geheime Kundenliste, Epsteins mit prominenten Namen aus der Demokratischen Partei oder Hollywood. Da stehen bestimmt nicht nur Demokraten drauf, aber wer weiß. Epstein wurde deshalb von dem sogenannten Deep State eliminiert. Und jetzt wurde die Kundenliste eliminiert. Am vergangenen Montag veröffentlichte Bondi und Patel dann ein überraschendes Memo. Es sei, Zitat, keine belastende Kundenliste gefunden worden.
Welche Kunden?
Und Epstein habe wie bisher angenommen, im Gefängnis Suizid begangen.
Ah.
Weitere Informationen in dem Fall gibt es nicht. Fall geschlossen. Die Reaktion im Magerlager fiel heftig aus. Zitat, das ist über alle Maßen widerlich, schrieb der Trump-Anhänger, Radiomoderator und bekannte Verschwörungstheoretiker Alex Jones. Oh boy. Als nächstes werde das Justizministerium behaupten, Epstein habe nie existiert, fügte er sarkastisch hinzu. Die Rechtsaußeninfluencer Lara Loomer, der nachgesagt wird, großen Einfluss auf Trump zu haben, fordert die Entlassung von Justizministerin Bondi. Oh oh. Der Präsident soll sie feuern, weil sie eine Basis belogen hat und eine Belastung für die Regierung ist. Wegen früherer Aussagen zu Epstein steht Trump in der Affäre selbst im Fokus. Er hatte seinen damaligen Nachbarn Epstein 2002 noch als tollen Typen bezeichnet und gesagt, dieser möge schöne Frauen so wie ich. Und viele von ihnen seien sehr jung. In späteren freigegebenen Dokumenten zur Epstein-Affäre war auch Trumps Name aufgetaucht. Ein Fehlverhalten wurde dem amtierenden Präsidenten allerdings nicht vorgeworfen werden. Manche im Magerlager vermuten nun, Trump selbst stehe auf der vermutlichen Kundenliste und wolle die Sache deshalb vertuschen. Ach, wirklich? Am Samstag wandte sich der Präsident nun sichtlich verärgert an seine Anhänger. Zitat, seit Jahren geht es immer wieder um Epstein. Verschwenden wir keine Zeit und Energie mit Jeffrey Epstein, mit jemandem, der niemanden interessiert. Oh, die Geister, die ich rief. Trump hat aber noch der New York Times gesagt,
I've known Jeff for 15 years, terrific guy. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side.
Ja, das war das Zitat. Ich wollte es mal so sagen, wie er es damals 2002 gesagt hat.
I like him.
Kann die Magerbewegung genug Rückgrat aufbringen, um den potenziellen Vertuschungsversuch der Jeffrey Epstein-Kundenliste als genau das zu bezeichnen, was er ist? Nämlich der Versuch, darauf die Involvierung von großen politischen Akteuren der republikanischen Seite auszumerzen? Well. Diese Verschwörungstheorie ist seit dem Tod 2019 von Jeffrey Epstein in dieser Mega-Bewegung hochgekocht. Sie jetzt einfach auszumerzen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh oh. Und ja, die Konsequenz bedeutet, das muss man halt einfach sagen, dass der Vorwurf im Raum steht, dass der Präsident selber involviert ist. Ich habe das Zitat gerade vorgelesen, ne?
Kindesmissbrauch.
Apropos, in Amerika läuft alles so fantastisch. Die Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE gehen immer brutaler vor. Dank Trumps Haushaltspaket sollen sie ihre Razzien nun noch ausweiten können. Sie kommen vermummt, schwarze Skimasken über den Kopf oder ein Tuch vor dem Mund gebunden, die Baseballcaps tief ins Gesicht gezogen, dazu eine dunkle Sonnenbrille. Keine Uniform, sondern Windjacken oder Kapuzenpullis. Kein Namensschild. Oft ist es nur eine Weste, deren Aufdruck verrät, wer sie sind. Police steht da, Federal Agent, oder also Bundesbeamter oder ICE. Das steht für United Immigration and Customs Enforcement. Überall in den USA tauchen diese Beamten neuerdings auf. Die Trump-Gestapo, Alter. Ohne Vorwarnung und schwer bewaffnet auf der Suche nach denen, die Donald Trump und seine Leute Illegal Aliens oder auch einfach Kriminelle nennen. Sie lauern in Gerichten, wo ahnungslose Migranten zu ihren Anhörungen erscheinen, sind in der Hoffnung, endlich eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen oder vor Baumärkten, wo Arbeiter ohne Papiere auf der Arbeit für den Tag hoffen. Manchmal schlagen Eisbeamte sogar Autofenster ein, um mutmaßlich illegale Migranten aus dem Wagen zu zerren. Wer sich ihnen in den Weg stellt, wird zu Boden gerungen oder gleich selbst verhaftet. In Los Angeles traf es neulich einen prominenten Gewerkschaftsführer in New York, den städtischen Rechnungsprüfer, der zugleich Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur der Demokraten war. Solche Vorfälle sind kein Versehen, sondern sind gezielt in Kauf genommen. Sie senden eine Botschaft. Vor allem sollen alle Angst haben, auch US-amerikanische Staatsbürger. Dass Einwanderer ohne Papiere verhaftet und abgeschoben werden, war schon lange vor Donald Trump Alltag in den USA. Dabei spielen nicht nur migrationspolitische, rechtliche Aspekte eine Rolle, sondern auch sicherheitspolitische. ICE wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gegründet, genau wie das Ministerium für Innere Sicherheit, dem die Behörde nachgeordnet ist. Ihre Beamten bekamen weitreichende Befugnisse als andere Sicherheitsbehörden, um Leute zu verhaften, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land aufhielten. Dazu gehört, dass sie nicht zwingend einen Gerichtsbeschluss brauchen, um jemanden zu verhören oder festzunehmen. Aber was für viele Jahre hinweg galt, dass ICE sich auf Verbrecher und Gefährder fokussierte, gilt nicht mehr. Seitdem Donald Trump wieder im Amt ist, der Präsident hat seinen Anhängern im Wahlkampf Massendeportationen versprochen. Millionen illegal Eingewanderter sollen abgeschoben werden. Für Trump und sein Regime sind auch sie Kriminelle und Terroristen. Ganz normale Leute. Und zwar allein durch die Tatsache, dass sie ausreisepflichtig sind oder einst heimlich über die Grenze kamen. Illegale Einwanderer, so sagen Trump-Sprecher, schon vor Monaten unterlegen nicht den US-amerikanischen Gesetzen. Das lässt sich umgekehrt so deuten: Sie sollen keine verfassungsmäßig garantierten Rechte geltend machen können. Das ist der Hintergrund, vor dem man die ICE-Razzien beachten muss, die überall im Land mit zunehmender Härte stattfinden. Menschen werden buchstäblich von der Straße geschnappt und in Abschiebegefängnisse gebracht, die teils tausende Kilometer entfernt liegen. Dabei scheint es zum neuen Standard unter den Beamten geworden zu sein, weder einen Beschluss zu präsentieren, noch sich namentlich zu erkennen zu geben. In New York und Kalifornien, wo besonders viele ICE-Razzien stattfinden, wollen demokratische Politiker die Beamten jetzt per Gesetz zwingen, Uniform zu tragen und sich auszuweisen. Die Razzien zeigten das Abrutschen der USA in die Autokratie. Auf besonders dramatische Weise mahnen die Demokraten. Tim Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten im Wahlkampf 2024, sprach sogar von Donald Trumps moderner Version der Gestapo. Dieser Vergleich ist wirklich heftig und eine Sprecherin des Ministeriums sagte, er sei widerlich. Zitat: ICE-Beamten riskieren ihr Leben, um gewalttätige Kriminelle, Fremde zu verhaften und Amerikaner zu schützen. Ja, sicherlich. Das DHS veröffentlichte keine Zahlen zu Verhaftungen. Das Deportations-Data-Projekt, ein Zusammenschluss von Anwälten und Forschern der Universität of California in Los Angeles, dokumentiert so viele Fälle wie möglich. Eine Auswertung der Washington Post zeigt, dass zwischen Trumps Amtsantritt im Januar und Mitte Juni, also jetzt in 5 Monaten, mit über 94.000 Menschen mehr als doppelt so viele durch ICE verhaftet wurden wie im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich sinkt der Anteil der Verhafteten mit Vorstrafe. Davon stand wiederum nur ein kleiner Teil mit Gewaltverbrechen in Verbindung, anders als die Regierung behauptet. Trotz der gestiegenen Zahlen an Verhaftungen fällt Trump hinterher seinem eigentlichen Ziel zurück. Also er hat mehr versprochen, als passiert ist, nämlich den Abschiebungen. Im Juni etwa wurden nur halb so viele Menschen abgeschoben wie festgenommen, ergaben Recherchen des US-Senders NBC. Im Schnitt schiebt Trumps Regierung deutlich weniger ab als die von Barack Obama. Ja, ganz schön krass. Aber die Zahlen lügen nicht. 2013 waren es 36.000 Menschen im Monat. Jetzt sind es 14.700. Die Zustände in den Abschiebegefängnissen sollen teils unhaltbar sein. In mehreren formten Häftlinge die Freigänge SOS-Zeichen für darüberfliegende Hubschrauber, um auf fehlende medizinische Versorgung und unzureichendes Essen aufmerksam zu machen. Umso mehr setzt Trump auf die Öffentlichkeitswirksamkeit der ICE-Razzien. Sie sollen zeigen, wie erbarmungslos der Staat vorgeht. Davon abgesehen gefällt Trump seine Truppe offenbar auch einfach. Zitat: Sie sind die härtesten Leute, die man jemals treffen wird, schwärmte der Präsident kürzlich von den vermummten Beamten. Und die DHS-Sprecherin sagte, diese sei nach 4 Jahren Biden erfreut, wieder ihren Job machen zu dürfen. The Atlantic hat mit mehreren ICE-Beamten gesprochen und berichtet, die Stimmung unter ihnen sei auf dem Tiefpunkt. Wegen Überstunden, wachsenden Widerstand gegen die Razzien. Einer wird zitiert, er wolle lieber kündigen, bevor er weiter Gärtner verhaften muss. Wichtige Ermittlungen, etwa zu grenzüberschreitenden Drogen und Menschenhandel, seien zugunsten der Razzien stillgelegt worden. Das muss man sich jetzt vorstellen. Tatsächlich ist das hier ist so absurd. Wichtige Ermittlungen zu grenzüberschreitenden Drogen oder Menschenhandel wird eingestellt und stillgelegt, damit man Gärtner verhaften kann. Gärtner. F***ing Gärtner. Sieht man sich Aufnahmen von ICE-Razzien durch Zeuginnen und Aktivisten oft gut dokumentiert an, Ist schwer zu sagen, ob den Beamten ihre neue Macht aufgezwungen worden ist oder ob diese nicht auch diese genießen. In einem dieser Videos stellt ein Beamter eine Anwältin vor die Wahl. Sie solle einen ihrer Mandanten aussuchen, ansonsten werde er alle verhaften. Bei einer Razzia auf kalifornischen Feldern setzen die Eisleute am Donnerstag Tränengasgranaten gegen Protestierende ein. Bei derselben Razzia erlitt ein Arbeiter schwere Verletzungen, an denen er laut der Gewerkschaft United Farm Workers inzwischen verstorben ist. Laut Augenzeugen hatte er in Panik versucht, vor den Beamten zu fliehen, stürzte aus etwa 10 Meter Höhe von einem Gebäude. Und als die Bürgermeisterin von Los Angeles Bundesbeamte konfrontierte, die in Kampfmontur einen Park in der Stadt durchkämmt hätten, sagte der Befehlshaber im Interview mit Fox News, er arbeite nicht für sie. Zitat, gewöhnen Sie sich besser schon mal an uns. Das wird sehr bald zur Normalität. Fucking Gestapo, Amerika, Faschismus, die haben ihre eigene Geheimpolizei, die sie auf die Leute loslassen. Geheimpolizei. Tatsächlich steckt in Trumps Big Beautiful Bill, das Haushaltspaket, das der Kongress vor ein paar Tagen verabschiedet hat, auch zusätzliche Mittel für ICE. Über einen Zeitraum von 4 Jahren bekommt die Behörde $75 Milliarden für mehr Personal und technische Ausrüstung, auch für Haftanstalten. Trump besuchte kürzlich die berüchtigte Haftanstalt Alligator Alcatraz in Florida. Im Bundesstaat Georgia entsteht ein Abschiebegefängnis. In den Everglades selbst mit 3000 Plätzen. Wir haben dazu schon Bilder gesehen. Das sind Zelte, in denen Käfige sind, wo pro Käfig, ich beschreibe es so, wie es ist, pro Käfig Doppelstockbetten mit abspritzbaren Matratzen für 30, 40 Leute pro Käfig drinstehen. Sowas. Die sind übrigens gerade zum jetzigen Zeitpunkt überflutet, weil sie eben in den beschissenen Everglades stehen. Da steht das Wasser knöcheltief. Ist halt überflutet. Zitat, mit tausenden zusätzlichen Betten werden wir tausende Menschen mehr verhaften können, sagt Tom Homan, Trumps Einwanderungsbeauftragter. Eine wichtigere Rolle als die Betten, wenn die dazugehörigen Einrichtungen erst selbst gebaut sind, dürften die zusätzlichen Beamten spielen. Derzeit hat ICE rund 20.000. 10.000 sollen noch dazukommen. Bis diese eingestellt und eingearbeitet sind, dauert es nach Einschätzung von Experten bis zu 2 Jahre. Zitat, das größte Abschiebungsprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten, das Trump seinen Anhängern versprochen hat, wird er wohl so bald nicht umsetzen können. Aber der Eindruck muss stimmen. The show must go on. Das lässt sich befürchten, dass die Razzien an Brutalität erst noch zunehmen werden. Wir haben ein neues, ich bereue es, Donald Trump gewählt zu haben. Also jetzt, ne? Wir haben jetzt ein neues Hoch. Und zwar die Epstein-Situation. Tatsächlich ist es ein bisschen traurig. Die Epstein-Situation bewegt mehr Leute dazu, zu bereuen, dass sie Donald Trump gewählt haben, als die Situation mit den Migranten. Das ist crazy. Jeder Vierte erhält nach 45 Jahren weniger als 1.300 Euro Rente. Mehr als ein Viertel der Rentner in Deutschland, die mindestens 45 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, erhalten weniger als 1.300 Euro Rente im Monat. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Frage des linken Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Durchschnittlich werden bei mindestens 45 Versicherungsjahren 1.668 Euro ausgezahlt. Die Zahlen zeigen Unterschiede zwischen Ost und West. Im Westen liegt die durchschnittliche Rente nach 45 Jahren bei 1.729 Euro. Im Osten liegt sie bei 1.527 Euro. Am meisten beziehen Rentner in Hamburg 1.787 Euro. Am wenigsten in Thüringen mit 1.491 Euro. Im bundesweiten Schnitt bekommen Männer mit mindestens 45 Versicherungsjahren mehr Rente als Frauen. Während der Schnitt für Frauen bei 1.449 Euro liegt, beziehen Männer 1.778 Euro. Zitat, wenn jeder vierte Rentner nach 45 Jahren Arbeit mit weniger als 1.300 Euro Rente auskommen muss, ist das ein Armutszeugnis für die Politik einer offensichtlich verkehrten Rentenpolitik, sagte Bartsch. Die durchschnittliche Rente zeigt, Zitat, wie unzureichend die gesetzliche Rente das finanzielle Auskommen im Alter sichert, nämlich gar nicht. Dem Ministerium zufolge stellen die Zahlen die Situation von Rentnerinnen jedoch nicht vollständig dar. Dazu trage der angefragte Versicherungszeitraum von 45 Jahren bei, Zitat, vergleichsweise geringe Renten können auch bei 45 Versicherungsjahren auftreten, da hierzu nicht nur die Beitragszeit, sondern auch die beitragsfreie Zeit zählen. Darunter fallen zum Beispiel Schul- und Hochschulausbildung oder Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Arbeitslosengeld. Auch Teilzeit könne eine Rolle spielen. Außerdem sage eine niedrige Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung laut der Regierung wenig über den Lebensstandard im Alter aus. Holy shit, ich muss das nochmal vorlesen. Okay, außerdem sage eine niedrige Rente aus den gesetzlichen Rentenversicherungen laut der Regierung wenig über den Lebensstandard im Alter aus. Dafür seien auch weitere Einkünfte und das Haushaltseinkommen insgesamt relevant. Beispielsweise hätten Frauen nur eine geringe Rente, wenn sie jahrelang als Ehepartnerin kein eigenes Erwerbseinkommen hatten. Gemeinsam mit dem Partner könnten sie trotzdem ein ausreichendes gemeinsames Haushaltseinkommen haben. Ich lese den Absatz jetzt komplett vor. Ich muss das nochmal komplett vorlesen, weil okay, ich lese es einfach nochmal komplett vor. Außerdem sagt eine niedrige Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung laut der Regierung wenig über den Lebensstandard im Alter aus. Dafür seien auch weitere Einkünfte und das Haushaltseinkommen insgesamt relevant. Beispielsweise hätten Frauen nur eine geringe Rente, wenn sie jahrelang als Ehepartnerin kein eigenes Erwerbseinkommen hatten. Gemeinsam mit dem Partner könnten sie trotzdem ein ausreichendes gemeinsames Haushaltseinkommen haben. Ich übersetze das ganz kurz. Naja, das stimmt alles so nicht. Das gilt nur für Frauen, die nicht in einer Abhängigkeitsbeziehung mit einem anderen Mann leben. What? What? What?
Okay.
Linken Politiker Bartsch bekräftigte die Forderungen seiner Partei nach einer Kehrtwende in der Rentenpolitik. Rentner in Deutschland müssten ihm zufolge mit Mini-Renten auskommen, während das Rentenniveau in anderen europäischen Ländern über 80% liege. Er fordert, dass nicht nur abhängige Beschäftigte, sondern alle Erwerbstäte in die Rentenkasse einzahlen. Ende Juni hatte Bundessozialministerin Bärbel Bass den Entwurf für ihr erstes Rentengesetz vorgelegt. Demnach soll das Rentenniveau bei 48% stabilisiert werden. So sollen die Rentner trotz des steigenden Durchschnittsalters der Gesellschaft auf steigende Renten hoffen können. Das Rentenniveau gibt das Verhältnis der Renten zu den Löhnen an. Ist es stabil, hinken die Renten den Löhnen nicht hinterher. Gewerkschaften fordern ein deutlich höheres Rentenniveau. Arbeitgeber kritisieren die damit verbundenen Milliardenkosten. Aktuell beziehen mehr als 5,5 Millionen Menschen in Deutschland Rente. Ich kann dazu auch nichts mehr sagen. Rentner wählen die Union. Ich weiß nicht. Was will man machen? Es tut mir nur leid für die Leute, die es nicht tun. Es tut mir leid für Leute, die wissen, was für prekäre Situationen sind und dass man mit konservativen Stimmen aus so einer Sache nicht rauskommt. Aber wir müssen jetzt wir haben eine unausweichliche Situation vor uns. Ich habe da letztens die Worte von Maurice Höfke noch im Ohr gehabt und ich will das Ganze mal zu Ende zeichnen. Ab 2035, wenn die Boomer-Generation, ihr hört das von mir öfter mal, die Boomer-Generation mit der letzten Person circa um diesen Zeitraum in Rente geht, wird über einen Zeitraum von 30 Jahren oder 20 Jahren, je nachdem, wie hoch die Lebenserwartung ist für Menschen, das klingt total absurd, aber es ist nun mal so, die Lebenserwartung ist für die Generation selbst, 20 oder 30 Jahre werden die Rentenkassen und die Steuermittel aus dem Haushalt so extrem belastet, weil alle Lösungen, die dazu imstande wären, das zu verhindern, abgelehnt werden, dass man sich die Frage stellen muss, ob das Rentensystem diese 30 Jahre übersteht. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Warum ist das so? Kurze Erklärung, die Rente funktioniert ja nach dem Umlagenprinzip. Das heißt, wenn du Rente bezahlst, wird das nicht irgendwo angespart, sondern es wird direkt direkt ausgeschüttet. Und dadurch, dass weniger Leute das erarbeiten können, was ausgeschüttet werden muss, muss der Haushalt das subventionieren. Das tut er auch jetzt schon. 2035 wird er es um ein Vielfaches mehr tun. Die einzigen Lösungen, die ich da sehe, weil die tatsächlichen Lösungen können nicht funktionieren. Die Geburtenrate kann nicht schnell genug hochgefahren werden, weil es auch nicht genug Kinderbetreuung gibt, um das Ganze mit eigenen deutschen Geburten zu subventionieren. Geht nicht. Und das Zweite ist, Migration wird nicht zugelassen, weil die deutschen Außengrenzen mittlerweile Pushbacks nach sich ziehen. Es gibt also keine wirkliche Lösung dafür. Wenn wir also darauf hinausfahren, was passiert, also wenn wir einfach Kurs halten und das jetzt so eintritt, wie es prognostiziert ist, wird 2035 entweder ab 2035 für 30 Jahre lang extreme Schulden gemacht werden müssen oder man holt sich das Geld von Bürgergeldempfängern zurück oder man reduziert die Rente auf ein absolutes Mindestmaß. Wir reden hier von was, 40%? Irgendwas muss passieren. Irgendwas muss für diese 30 Jahre passieren. Weil solange die überproportionale Repräsentation von Rentnern dann stattfindet und dass niemand, ne? Ist ganz schön absurd in einer Zeit, in der der Bundeskanzler sagt, wir müssen alle endlich mehr arbeiten. Das Ergebnis von mehr Arbeiten unter 45 Jahren Arbeit Alltag ist unter Umständen 1300 Euro Rente. Das ist crazy. Wir müssen alle mehr arbeiten, ja. Ich finde, wenn man die Rente sieht, dann ist es ganz logisch zu sagen, holy shit, wenn das die Zukunft ist, dann müssen wir weniger arbeiten, damit wir mehr Zeit haben, uns zu erholen. Ganz einfach. Weil das, wenn das die Zukunft ist, Alter, how? Was soll das? Ein weiterer Artikel aus der Zeit, das ist der letzte Artikel von der Zeit heute, der kommt nochmal bezüglich der totalen Katastrophe von Union, SPD oder dem Bundestag allgemein am Freitag. Die Bundestag wollte ja 3 neue Verfassungsrichter nominieren und die durchwinken. Es ist jetzt keiner geworden vor der Sommerpause. Und hier gibt es einen Artikel zu Frauke Brosius-Gersdorf. Der Artikel heißt, und diese Frau soll links sein. Das Urteil über Frauke Brosius-Gersdorf war in gewissen Kreisen schnell gefällt. Die SPD habe eine linke Kulturkämpferin als Richterin am Bundesverfassungsgericht nominiert. Schreibt Scheiß Cicero die Söhne. Julian Reichelt bezeichnet die Rechtsprofessorin im Portal Nios als ultralinke Juristin. Im Fokus argumentiert Jan Fleischauer, vollkommen verstrahlte, Brosius-Gersdorf erfülle jedes Klischee einer Aktivistin. Und in der Neuen Züricher Zeitung schreibte Marc Felix Sararo, mit der Ablehnung der Kandidatin durch die Fraktion der Union sei der Ruf des Verfassungsgerichts gerettet worden. Das hier ist, was ich gesagt habe. Cicero, Nios, Focus und NZZ sind übrigens 4 Nachrichtenmagazine, die unabhängig von diesen Inhalten, die gerade hier geschrieben werden, unbedingt zu meiden sind. Der einzige Grund, warum man in diese Nachrichtenmagazine reinguckt, und ich mache das bei NZZ zum Beispiel, ist zu lesen, was der Feind schreibt. Also legit der Klassenfeind. Das ist crazy. Diese Nachrichtenportale sind Abfall. Cicero, NZZ, Fokus und natürlich auch Nios. Fokus kannst du vergessen. Das reiht sich in die Springer-Scheiße, als wirklich kannst du das kannst du vergessen. Aber wie links ist Frauke Brosius-Gersdorf denn jetzt tatsächlich? Bisher wurden vor allem ihre Positionen beim Thema Abtreibung und Impfpflicht diskutiert. Brosius-Gersdorf hatte als Mitglied einer Expertenkommission argumentiert, dass es gute Gründe dafür gebe, Zitat, dass die Menschenwürdgarantie erst ab Geburt gilt. Daraus wurde in der Debatte über die Besetzung der Richterposten abgeleitet, dass Brosius-Gersdorf einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Entbindung erlauben will. Das hat sie aber nicht behauptet. In dem von ihr erstellten Gutachten steht vielmehr, dass auch ein Embryo Anspruch auf Schutz seines Lebens gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes habe. Nur falle dieser Schutzanspruch möglicherweise weniger kategorisch aus als im Falle der Menschenwürdegarantie für das ungeborene Leben, die sich aus Artikel 1 ableitet und die einen Schwangerschaftsabbruch streng genommen überhaupt nicht zulässt. Im Kern ging es dem Gutachten nur darum, wie die Rechte des ungeborenen Lebens und die Rechte der Mutter gegeneinander abgewogen werden. In dem Beitrag wird ein zeitlich abgestuftes Schutzkonzept entwickelt. So heißt es dort explizit, Zitat, in der Spätphase der Schwangerschaft sollte der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nicht erlauben. Das ist die... Ich hasse die Union einfach. Ich hasse die Union so sehr. Die Frau schreibt im selben Gutachten, in der Spätphase der Schwangerschaft sollte der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nicht erlauben. Und konservative, rechte, rechtsextreme Narrative machen daraus eine linke Kulturkämpferin. Was soll das? Was soll das? Hintergrund der Untersuchung war eine Gesetzesinitiative der SPD und der Grünen, die Schwangerschaftsabbrücke im ersten Trimester legalisieren wollten. Bisher ist eine Abtreibung zwar nicht rechtmäßig, unter bestimmten Bedingungen aber straffrei. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sind 74% der Deutschen dafür, einen Abbruch der Schwangerschaft innerhalb der ersten 12 Wochen ohne Einschränkungen zu erlauben. Wenn die Position von Frauke Brosius-Gersdorf zu diesem Thema links ist, dann wäre die große Mehrheit der Bundesbürger links. Das gilt auch für ihre Haltung zum Impfen. Sie hatte am 23. November 2021 auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in einer Stellungnahme argumentiert, dass eine allgemeine Impfpflicht nicht gegen das Grundgesetz verstoße und man darüber nachdenken könne, ob nicht eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer solchen bestehe, um Gesundheit und Leben der Bevölkerung zu schützen. Auch das entsprach damals dem Mehrheitswillen. Im November 2021 sprachen sich 69% der Deutschen für eine Impfpflicht aus. Interessant und in der aktuellen Debatte noch überhaupt nicht thematisiert, sind die wirtschaftspolitischen Debattenbeiträge von Brosius-Gersdorf. Ihre Dissertation behandelt die Frage, ob die Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank mit dem Demokratieprinzip vereinbar ist. Das ist ein in der Wirtschaftswissenschaft ebenso altes wie umstrittenes Thema. Progressive Ökonomen argumentieren in der Regel, dass die Notenbank direkt dem Parlament unterstellt werden sollte. Sie erhoffen sich damit eine demokratische Kontrolle der Geldversorgung der Wirtschaft. Dagegen betonen konservative Ökonomen, dass der politische Zugriff auf die Zentralbank die Stabilität des Geldwertes gefährdet, weil Politiker mit den Notenpressungen Wahlgeschenke finanzieren. Für die Gründungsväter der sozialen Marktwirtschaft war eine eigenständige Geldpolitik eine der Voraussetzungen für wirtschaftlichen Wohlstand. Ludwig Erhard setzte sich als Wirtschaftsminister deshalb für die Unabhängigkeit der Bundesbank ein, die 1957 gegründet wurde. Brosius-Gersdorf kommt in ihrer Arbeit zunächst zu dem Ergebnis, dass der Bundesbank, Zitat, die nach dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes gebotene demokratische Legitimation fehlt. Dennoch sei ihre Unabhängigkeit, Zitat, durch verfassungsrangige Ausnahmebedingungen gerechtfertigt. So schreibe etwa Artikel 88 des Grundgesetzes die Einrichtung einer Notenbank und das Ziel der Preisstabilität fest. Für Brosius-Gersdorf ist die Autonomie der Bundesbank nicht nur, Zitat, verfassungsrechtlich zulässig, sondern sogar durch das Grundgesetz geboten. Mit anderen Worten, die Rechtsprofessorin spricht einem Eckpfeiler der neoliberalen Wirtschaftslehre gleichsam Verfassungsrang zu. Das soll diese linke Aktivistin sein.
What?
Auch bei der Rente ist das Rechtsverständnis von Brosius-Gersdorf eher von einer konservativen Sicht auf die Welt geprägt. So schreibt sie in einer Stellungnahme, eine Anhebung der Regelsaltersgrenze über das 67. Lebensjahr hinaus verteile, Zitat, die Kosten des demografischen Wandels gleichmäßig auf die Generation und sei, Zitat, zulässig, wenn sogar nicht geboten. Dagegen verstoße eine Herabsetzung des Renteneintrittsalters nur für eine neue Generation oder einzelne Jahrgänge wie bei der Rente mit 63, Zitat, gegen das Verfassungsgebot der Generationsgerechtigkeit. Und wenn Brosius-Gersdorf die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung in Frage stellt, dann könnte sich damit auch der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft bewerben. Beide wahrlich nicht dafür bekannt, linke Institutionen zu sein. Frauke Brosius-Gersdorf hat sich bislang noch nicht selbst zu den Vorwürfen geäußert. Sie würde politisch zu weit links stehen. Aus der Analyse ihrer Schriften ergibt sich allerdings, dass sie eher bei Ludwig Erhard steht als bei Rosa Luxemburg. Und bei der ein oder anderen Einordnung durch ihre Gegner stellt sich die Frage auf, welcher Grundlage diese eigentlich erfolgte. Die Union jedenfalls scheint in der Vergangenheit wenig Probleme damit gehabt zu haben, sich auf die Expertise der Rechtsprofessoren zu verlassen. Denn der Rechtsausschuss des Landtags von Schleswig-Holstein hat 2018 sie als Fachverständige für die Beratung eines Gesetzes zur Zulassung von Verfassungsbeschwerden ernannt. Ausgesprochen wurde die Einladung von der CDU. Und jetzt kann man ganz ehrlich sagen, und ich hau das jetzt einfach raus, das ist eine Ablenkungs-, das gesamte Verfassungsrichter-Scheiß-Ding ist ein Ablenkungsmanöver, um von der Spahn-Frage und den Masken sich abzuwenden. Das hier ist ein Eklat, Das ist eine Katastrophe. Das hier schädigt das Bundesverfassungsgericht und alle Richterinnen und Richter, die dem entsprechend zugeordnet sind. Das hier ist dafür da, um von der Spahn-Scheiße abzulenken. Jetzt regen wir uns nämlich über die Dummheit der Union im Zusammenhang mit dem Verfassungsgericht auf. Wir regen uns vielleicht aber nicht mehr auf über den Zusammenhang von Nina Wagen, der Gesundheitsministerin, und der Vertuschung von Jens Spahns Korruption im Zusammenhang mit dem Gutachten von der Sauter. Das ist der Zusammenhang. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Ich habe Sauter und Suthoff durcheinander gebracht, hat beides mit Corona zu tun. Suter war die Autorin des Gutachtens. Sauter war vor Gericht stehender Mastendeal-Profiteur. Sorry. Die haben einfach eine Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht ans Kreuz genagelt, um von der Ans-Kreuz-Nagelung von Spahn abzulenken. Das ist klassische Damage Control mit mehr Damage. Die denken sich, wir müssen die Ehre Spahns verteidigen und dafür die Ehre Deutschlands vernichten. Ich hasse die Union. Ich hasse Jens Spahn. Ich hasse Friedrich Merz. Was zur Hölle tun die da? Der gesamte Regierungsapparat ist ein Fiebertraum. Wir haben Wagen, die Spahn deckt. Wir haben Dobrindt, der Ausländer hasst. Wir haben Merz, der Dobrindt deckt. Wir haben Spahn, der nicht zurücktreten will. Du kannst wirklich ein Zirkungszelt in der fucking Bundesregierung aufbauen. Und dazu brauchst du auch keine Regenbogenfahne. Alter, ich werde nicht aufhören, darüber zu reden, dass Jens Spahn seinen Posten räumen muss. Es ist wichtig, das mit entsprechender Nachhaltigkeit auch immer wieder zu thematisieren, was er getan hat und wofür es noch keinen Untersuchungsausschuss gibt. Es muss einen Untersuchungsausschuss geben für das, was Jens Spahn getan hat. Die Enquete-Kommission kann das nicht tun. Es braucht einen Untersuchungsausschuss. Wichtig. Es ist wirklich wichtig. Und diese Haltung sollte man behalten. Puh. Da ist aber Feuer drin hier. Let's go. Apropos, oh no, Donald Trump hat mit seinem Autopen eine Nachricht an die Europäische Union geschrieben. Die Tagesschau hat dazu einen Artikel geschrieben, was jetzt passiert. Der Zollstreit mit den USA hat in der EU für einige Aufregung gesorgt. Allerdings hat Europa durchaus Handlungsmöglichkeiten und Druckmittel. Jetzt hier die wichtigsten Fragen und Antworten. Der Brief an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beginnt erst einmal sehr nett. Im ersten Satz heißt es, Zitat, es ist mir eine große Ehre, Ihnen dieses Schreiben zu übermitteln, da es die Stärke und das Engagement unserer Handelsbeziehungen unterstreicht. Kurz danach kommt es aber für die EU knüppeldick. So kündigt Trump an, dass die USA ab dem 1. August auf Einfuhren aus der EU einen Basiszoll von 30% erheben wird. Gesondert von den Sektorzöllen, die schon heute auf dem Import von Autos und Autoteilen sowie Stahl- und Aluminiumprodukten gelten. Also unter all dem stehen 30% und dann kommt noch das für Aluminium obendrauf, dann kommt noch das für die Autos obendrauf. Das ist fucking insane. Bei Aluminium sprechen wir von 25% von Stahl und Aluminium. Das heißt, wir wären dabei 50% Aufschlag. Das Problem ist, alles, was ich zu Zöllen sage, ist mit dem Verlassen der Worte aus meinem Mund schon alt. Alles, was ich dazu sage, ist schon alt. Denn morgen ist es anders. Morgen sieht es wieder anders aus. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt einfach mal vorausschauend voran und sage, gehen wir mal davon aus, alles hat auf jeden Fall 30% Zoll und vielleicht mehr oder weniger im Zusammenhang mit gewissen Faktoren und Rubriken. Maybe. Aber hier steht auch drin, gesondert von den Sektorzöllen, die schon heute auf Importautos von Autoteilen sowie Stahl- und Aluminiumproduktion gelten. Das heißt, es würde ja ausgenommen werden. Aber ey, zudem lässt er wissen, dass er erwartet, dass US-Unternehmen Waren künftig zollfrei. Das ist insane. Er lässt wissen, dass er erwartet, dass die US-Unternehmen Waren künftig zollfrei in die EU importieren können. Was? Was? der scheiß Trump nimmt 30% und sagt dann, wenn ihr uns übrigens bezollt, dann gibt's Ärger. Und das sagt er wirklich. Dazu gibt es auch noch eine Drohung. Sollte die EU Vergeltungszölle erheben, werde deren Zollsatz auf die angekündigten 30% aufschlagen. Alter, wir brauchen unbedingt eine Digitalsteuer. Also wir brauchen unbedingt was für diese großen Digitalunternehmen aus Amerika, die deutsche Daten sammeln und die verkaufen und sich damit eine goldene Nase verdienen. Unbedingt. Das ist die Möglichkeit. Jetzt gibt es keine bessere Rechtfertigung, als zu sagen, wir müssen jetzt diese Faktoren annehmen. All diese Unternehmen, die Daten sammeln und sich damit eine goldene Nase verdienen, es stehen jetzt auf der Liste. Europaweit. Das ist doch eine logische Konsequenz. Es gibt doch keinen besseren Anlass. Das ist die, vor allen Dingen ist das der Sektor, der Donald Trump halt Rücken gibt. Wir reden von Meta. Wir reden von, also wir reden von diesen riesigen Konglomeraten. Amazon wird auch dazu gehören. Mit ihren digitalen Services. Wow. Holy shit. Dazu gibt es auch noch eine Drohung. Sollte die EU Vergeltungszölle erheben, werde deren Zollsatz auf die angekündigten 30% aufgeschlagen, warnt er. Gelten die neuen Basiszölle denn für alle Branchen? Hier steht es schon drin. Nein. Nach Angaben des Weißen Hauses sind unter anderem die Auto- und Stahlindustrie nicht betroffen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur teilte die US-Regierung mit, sektorale Zölle werden separat behandelt und nicht kumuliert. Die USA belegen Autos und Autoteile aus der EU bislang mit einem Zollsatz von 25%. Bei Stahl- und Aluminiumeinfuhren sind es 50%. Was würde eine Umsetzung der Ankündigung bedeuten? Vor allem für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wäre es ein heftiger Schlag, da Zölle Produkte in der Regel teurer machen und damit den Handel bremsen. Bereits unter den von Trump schon eingeführten Zöllen litt die Wirtschaft. Dazu gehört der Basiszollsatz in Höhe von 10% und eben eine Zölle auf Import von Autos und Autoteilen auf Stahl- und Aluminiumprodukte von 25-50%. Die Präsidentin des Autobranchenverbands VDA, Hildegard Müller, kommentiert, die Kosten für unsere Unternehmen sind bereits im Milliardenbereich und mit jedem Tag wächst die Summe. Wie begründet Trump seine neue Ankündigung? Trump beschreibt die Zölle in dem Brief als notwendige Korrekturmaßnahme. Aus seiner Sicht haben europäische Zölle und andere Handelsbarrieren über Jahre hinweg ein großes und nicht tragbares US-Handelsdefizit verursacht.
Oh Gott, ich fass das einfach nicht. Ich fass das einfach nicht. Der rafft das, der weiß nicht, was ein Handelsdefizit ist. Der weiß das einfach nicht.
Dieses Defizit stellt eine erhebliche Bedrohung für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit der USA dar. Mit dieser Berufung auf ein nationales Sicherheitsrisiko kann Trump den US-Kongress umgehen, der sonst seine Zollpolitik zustimmen müsste. Wie hoch ist dieses Defizit? Im Warenhandel mit den USA verbuchte die EU 2024 nach jüngsten Zahlen des Statistikamts Eurostat einen deutlichen Überschuss in Höhe von rund 198 Milliarden Euro. So wurden im Jahr 2024 Waren im Wert von 533 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten ausgeführt und nur Waren im Wert von 335 Milliarden Euro aus den USA importiert. Im Dienstleistungsbereich hat die EU hingegen ein Handelsdefizit mit den Vereinigten Staaten, sodass die EU nach eigenen Angaben 2024 im Handel mit Waren und Dienstleistungen lediglich einen Handelsüberschuss von 50 Milliarden Euro hat. Zitat, das entspricht weniger als 3% des gesamten Handels zwischen der EU und den USA. Trump schaut allerdings immer ausschließlich auf Güter und Waren. Die Marktmacht von US-Tech-Giganten wie Apple oder Google in der Digitalwirtschaft lässt er bei den Zollargumentationen stets außen vor. Und darum musst du da rangehen. Weil ihm geht's ja nicht darum. Das ist ja, spielt ja keine Rolle. Also Digitalsteuern. Bruder, Dienstleistung. Ran an die Dienstleistung. Er nimmt es ja nicht mit auf. Du kannst ja nicht, also ran an die Dienstleistung, Bro. Du musst da halt ran. Das ist der Ansatz. Sind die Verhandlungen mit Trumps Brief vorerst beendet? Das ist völlig unklar. Optimisten in Brüssel hoffen, dass Trump mit den Schreiben lediglich eine Drohkulisse aufbauen will, um bei der Fortsetzung der Verhandlungen am Ende mehr herausholen zu können. Ebenso wird es für möglich gehalten, dass er einen Deal möglichst lange hinauszögern will, um bis dahin mit bereits eingeführten Zöllen Kasse zu machen. In der EU wird davon ausgegangen, dass Trumps Zolleinnahmen braucht, um Steuersenkungsversprechen einlösen zu können. US-Finanzminister Scott Bessent rechnet jüngst vor, dass er bis Jahresende insgesamt mit Einfuhrzöllen mehr als 300 Milliarden US-Dollar einnehmen möchte. Neben der EU sind weltweit fast alle anderen Handelspartner der USA betroffen. lässt Trump in dem Brief Verhandlungsbereitschaft erkennen. Ja, sollte die EU bereit sein, ihre bislang geschlossenen Handelsmärkte für die Vereinigten Staaten zu öffnen und Handelsbarrieren zu eliminieren, werde man möglicherweise eine Anpassung des Schreibens in Erwägung ziehen. Die Zölle könnten je nach Entwicklung der Beziehung nach oben oder unten angepasst werden. Bruder, ich möchte kurz eine Sache sagen. Damit zielt Trump auf den Export von Chlorhühnchen und genetisch veränderten Fleischprodukten ab. Denn die können nicht in die Europäische Union exportiert bzw. importiert werden. Und das sollte gefälligst auch so bleiben. Denn die Scheiße, die die sich da reinziehen, auf dem europäischen Lebensmittelmarkt zu haben, das kannst du vollkommen vergessen. Das ist, don't do this. Es gibt einen Grund, warum das nicht erlaubt ist. Denn die Standards werden nicht eingehalten. Wo standen die Verhandlungen mit den USA denn zuletzt? Auf dem Tisch lag eigentlich der Entwurf für eine gemeinsame Erklärung. Die meisten EU-Staaten waren grundsätzlich bereit, einen neuen US-Basiszollsatz zu akzeptieren. Dieser sollte allerdings bei 10% oder darunter liegen und nicht bei 30%. Zudem war man bereit, zuzusichern, an einem Abbau des Handelsdefizits zu arbeiten, etwa durch den verstärkten Import von Flüssiggas aus den USA. Klar gemacht hatte die EU allerdings auch, dass sie von Trumps kritisierte Regeln für die Digitalwirtschaft nicht ändern wird. Also, ne, Regularien hauptsächlich. Wie reagiert denn die EU jetzt auf den Brief? Die für die Zollverhandlungen mit den USA zuständige EU-Kommission machte umgehend deutlich, dass sie sich so lange wie möglich weiter um eine einvernehmliche Lösung des Handelskonflikts bemühen will. Man nehme das Schreiben von US-Präsident Trump zu einem neuen Zollsatz und einem neuen Zeitplan zur Kenntnis, teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. Man sei weiterhin bereit, bis zum 1. August auf eine Einigung hinzuarbeiten. Ich habe gerade schon eine Breaking News dazu bekommen, die mit einfließt. Die Europäische Union wird erstmal keine Zölle als Antwort darauf. Also die Europäische Union entscheidet sich jetzt weiterhin dazu, abzuwarten. Ja, ich sag da gleich was zu. EU-Ratspräsident Antonio Costa schrieb in sozialen Netzwerken, die EU stehe gemein zusammen und sei bereit, ihre Interessen zu schützen. Etwas ungehaltener reagierte der Chef des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange von der SPD. Er nannte Trumps Brief im Spiegel eine Unverschämtheit und forderte von der Leyen auf, robuster als bisher auf die Drohung aus den USA zu reagieren. Zitat, die EU sollte jetzt unverzüglich die Gegenmaßnahmen in Kraft setzen, die sie bereits beschlossen hat. Welche Handlungsoptionen hätte die EU noch? Theoretisch könnte sofort begonnen werden, die USA mit ersten Vergeltungszöllen unter Druck zu setzen. Diese sind bereits beschlossen, wurden wegen bislang andauernder Verhandlungen allerdings ausgesetzt. Als wahrscheinlich gilt, dass sie erst dann in Kraft gesetzt werden, wenn es keine Chance mehr auf eine Verhandlungslösung gibt. Beziehungsweise dann, wenn die USA ihre neuen Zollpläne umsetzt. Wirtschaftlich, Jesus Christ, könnten EU-Zölle den USA erheblich schaden. Die EU ist mit etwa 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger in 27 Ländern eine gigantische Marktmacht. Warum setzt die EU dann nicht mehr auf Druck? Als Hintergrund gilt insbesondere die Abhängigkeit in Verteidigungsfragen. So gibt es die Sorge, Trump könne im Fall eines verschärften Handelskonflikts neue Drohkulissen aufbauen, beispielsweise indem er erneut die militärische Beistandspflicht innerhalb der NATO in Frage stellt oder die Unterstützung für die Ukraine zurückfährt. Beides sind äußerst sensible Themen angesichts der Bedrohung durch Russland. Alter, ich muss das nochmal sagen. Der Grund, warum die Europäische Union, der Bund, sagt, wir nehmen da uns ein bisschen zurück, ist, weil sie befürchten, dass das als Anlass genommen wird, dass ein Trump sich aus der NATO zurückzieht und die Ukraine sich selbst überlässt. Das ist jetzt final. Also ich weiß nicht, ob, also das ist das Sinnbild eines Freundes, eines Partners, der kein Freund und kein Partner ist. Amerika ist und möchte auf sich selbst gestellt sein. Allem Anschein nach. Hier wird gegen Bündnispartner härter vorgegangen als gegen Verbrechernationen wie Russland. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, Donald Taco Trump, aka Agent Krasnov, der offensichtlich mehr für den Zerfall des Bündnisses der Vereinigten Staaten von Amerika im Zusammenhang mit seinen Bündnispartnern macht, als Druck auf Russland auszuüben. Ich bin, was das angeht, unheimlich zwiegespalten. Unheimlich. Auf der einen Seite, ich erkläre das kurz, finde ich es katastrophal, in einem globalen Markt mit solchen Zahlen so hin und her zu jonglieren und sich ständig zu verändern. Da denke ich, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das wird Milliarden vernichten. Davon werden, und das Problem ist, am Ende leiden da halt einfach die Leute drunter. So alles wird teurer. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh ja, das ist für Donald Trump scheiße. Nee. Zölle, Tariffs, you name it, sorgen halt einfach dafür, dass die Produkte für den Endkonsumenten gigantisch viel teurer werden. Das ist für alle eine Lose-Lose-Situation. Das ist für Europa eine Lose-Lose-Situation, das ist für Amerika eine Lose-Lose-Situation. Es gibt keinen Vorteil daraus. Und das Defizit, das Handelsdefizit das ist so eine Scheindebatte. Amerika hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine globale Handelsinfrastruktur aufgebaut und wollte diese aufbauen. Das System, das wir jetzt haben, globaler Handel, Transport, Waren werden von A nach B geschickt, unterschiedliche Produktionsschritte in unterschiedlichen Ländern, das ist von Amerika entscheidend installiert worden. Günstige Produktionskosten im Ausland, zurückholen, Profit. Das ist ein amerikanisches System. Du kriegst dieses installierte System auch nicht einfach raus. Es gibt dieses wundervolle Beispiel, zwei Beispiele. Erstes Beispiel, Gamers Nexus. Fantastischer Technikkanal, wenn es darum geht, Reviews zu machen und sich allgemein mit journalistisch-technischer Integrität auseinanderzusetzen, kann ich nur empfehlen, Gamers Nexus, wenn ihr den noch nicht kennt, hat ein dreieinhalb Stunden Video gemacht, das zeigt, wie der Handelskonflikt die technologische Versorgung von Consumer-Produkten in Amerika beeinflusst. Das ist insane. Da werden transparent Zahlen gezeigt. Da wird gezeigt, wie sich das auswirkt, dass die teilweise auch nicht mehr in Amerika produzieren können oder einfach gar nicht mehr Amerika beliefern. Sehr gutes Video, checkt das aus. Zweites Video, ein Smarter Everyday heißt das, glaube ich, der YouTube-Kanal. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein einzelner Dude, der einen Grillreiniger herstellen wollte. Das ist ein Produkt, das an einem Stab aus 7 oder 8 Teilen besteht. Und seine Aufgabe war, innerhalb von 3 beziehungsweise 4 Jahren dieses Produkt ausschließlich in Amerika herzustellen. 7 oder 8 Teile. Wir haben das Video hier gesehen. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, den Grillreiniger mit 8 Teilen, zum Teil Kunststoff, zum Teil einfach so ein Kettennetz. Er hat es nicht geschafft, das innerhalb dieser Zeit in Amerika herzustellen. Warum hat er das nicht geschafft? Weil die gesamte Produktionskapazität Amerikas im Ausland liegt. Das wird alles in China gemacht, in Indien gemacht. Nicht mal in Indien gemacht, das wird einfach aus China importiert und dann nach Amerika verkauft. Die Idee zu sagen, wir wollen, dass Firmen nach Amerika kommen, um dort zu produzieren, kann nicht funktionieren, weil die gesamte Produktionskompetenz im Ausland ist. Amerikaner sind nicht die Leute, die Produkte herstellen und diese exportieren. Nein, nein, nein. Amerikaner geben in Auftrag, dass Produkte hergestellt werden. Die Produktionskompetenz wird in Asien dann kumuliert. Das Produkt wird da hergestellt und dann wird das nach Amerika verschifft. Technologie, besonders im Technologiesektor, kommt nicht aus Amerika. Das wird in Amerika designt und wird in Asien hergestellt. Guckt mal auf euer Apple-Produkt. Es gibt diese berühmte Rede von Tim Apple, aka Tim Cook, der auf einer Messe in China sagt, die Leute haben einen Irrglauben, wenn es darum geht, dass Apple in China herstellt, weil China besonders günstig ist in der Personalkosten. Das war mal so. Jetzt ist es aber so, dass Apple in China herstellt, weil dort die Produktionskompetenzen sind. Die Leute haben da die extremen Fähigkeiten erarbeitet, aufgrund der Tatsache, dass die gesamte Welt ihre Produktion nach China ausgelagert hat. Wenn du heute günstige Arbeitskräfte willst, dann gehst du nach Mexiko, gehst du nach Bangladesch, gehst du nach Indien. Aber nicht mehr nach China. In China wird halt produziert, weil die das nur noch in China können. Und das ist ein Ergebnis des globalen Marktes, installiert durch Amerika. Das holst du nicht zurück. Das kannst du nicht zurückholen. Mit dem Beispiel, ich muss das nochmal machen, das Beispiel ist wirklich krass. Smarter Everyday hat versucht, das Spritzgussverfahren in Amerika durchführen zu lassen. Die Firma, die mit ihm das versucht umzusetzen, sagt, kein Problem, können wir machen. Und dann sagt er, ja, ich möchte auch gerne die Form in Amerika machen. Firma sagt, no, die Form stellen wir hier nicht her, die kommt aus China. Und all das ist selbstverschuldetes Leid, das jetzt auf alle ausgelegt wird. Denn das ist die Konsequenz vom Kapitalmarkt. Man wollte Gewinne haben. Man hat sich das alles eingesteckt. Man hat sich die Kohle geholt. Das ist nichts, dass wir alles in den letzten Jahrzehnten nicht genau beobachtet haben. Und jetzt sowas. Der Artikel geht noch weiter. Um was für ein Handelsvolumen geht es im Ganzen? Nach Angaben der EU haben die Europäische Union und die Vereinigten Staaten die umfassendsten bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen der Welt und die am engsten miteinander verzahnte Volkswirtschaft. Zusammen machen sie demnach fast 30% des weltweiten Handels mit Waren und Dienstleistungen und 43% der globalen Wirtschaftsleistung aus. Holy shit, wir sind so cooked, Bro. Oh mein Gott, wenn ihr das wirklich durchzieht. Ich fass das alles nicht. Das wird crazy. Das wird fucking crazy. Also die EU und die Vereinigten Staaten zusammen machen fast 30% des weltweiten Handels mit Waren und Dienstleistungen, sogar 43% der globalen Wirtschaftsleistung aus. Im Jahr 2024 belief sich der transatlantische Handel mit Waren und Dienstleistungen nach EU-Zahlen auf rund 1,7 Billionen Euro. Die EU und die USA waren jeweils füreinander die wichtigsten Handelspartner. Was sagen US-Wirtschaftsvertreter zu den Zöllen? Die Zölle würden auch Verbraucher in den USA hart treffen, weil sie mehr für die Produkte zahlen müssen. In der US-amerikanischen Wirtschaft gibt es deswegen Unsicherheit. Die US-Börsenkurse hatten sich zuletzt allerdings wieder erholt und die Spitzenwerte erreicht. Die Anleger vertrauen offenbar auf Trump, der durch die bisherigen Strafzölle 100 Milliarden US-Dollar zusätzlich eingenommen hat. Zudem sind die Preise in den USA bislang nicht massiv gestiegen. Die Unternehmen zahlen zwar die Zölle, geben sie aber bislang noch nicht an ihre Kunden weiter. Irgendwann werden sie das aber müssen. Oh Gott. Ey, fuck around and find out. Also das ist wirklich, also mehr kannst du es nicht. Was ist das? Also worüber reden wir hier? Es ist ein Wahnsinn. Ich, I don't know. Ich bin bei Gott kein ökonomischer Experte, ne? Bin ich nicht. Aber diese Zusammenhänge kann sogar ich Trottel sein. Und jetzt sitzen wir hier einfach und sehen dabei zu, wie das System, das durch Amerika aufgebaut wird, abgerissen ist. Und auf der einen Seite, habe ich ja eben gerade gesagt, ist das eine Katastrophe. Auf der anderen Seite finde ich es großartig. Und ich habe so eine ambivalente Situation in mir drin. Und ich versuche das ganz kurz zu erklären. Amerika ist kein Bündnispartner. Amerika ist kaum mehr als Freund zu bezeichnen. Die aktuelle Entwicklung Amerikas unter Trump ist in den ersten 6 bis 7 Monaten in einer Art und Weise eskaliert, dass die gesamte Softpower Amerikas in Frage gestellt wird. Ich habe das eben gerade schon gesagt, Amerika hat nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt, wie die Welt aussieht. Und alle haben sich daran gehalten. Wir wurden, ihr, ich, genauso wie jeder, wurde durch Hollywood, Serien und dem amerikanischen Traum mit Propaganda infiltriert und ihm wurde klargemacht, dass das beste Leben das Leben in Amerika ist. Die Realität jetzt ist, dass sukzessiv über Jahre hinweg gezeigt wurde, nee, es ist nicht so. Amerika ist ein dystopischer Staat. Amerika ist nicht mal wirklich eine Demokratie. Amerika lebt in dem Irrglauben, dass es selbst das Größte ist, das dieser Welt passieren konnte, und hat immer wieder durch interventionistische imperialistische Einmischung auf der Welt Katastrophen hervorgerufen. Amerika ist eine Katastrophe. Und das ist der Grund, warum ich mich so ein bisschen freue, weil das, was jetzt passiert, unweigerlich das Anti-Amerikanischste ist, was man machen kann. Und ich bin ein bisschen absurd, aber ihr versteht, denn den Einfluss, den Amerika hat, den kann es nur haben, wenn es den Status quo erhält. Aber aktuell zerfällt der Status quo einfach, weil Amerika von einem Idioten regiert wird. Und ich begrüße das auf der anderen Seite. Ich bin aber auch ein bisschen ängstlich, weil das natürlich Vakuum entstehen lässt, der von anderen Nationen ausgefüllt werden muss. Und diese andere Nation ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar erstmal China. Die kämpfen ja schon lange um Platz 1 und wollen Platz 1 sein. Und jetzt ist the time to do it. Weltleitwährung Yuan. So, worüber reden wir hier? Es ist crazy. Und das heißt nicht, dass in fucking China alles super geil läuft. Das heißt, dass in China ein anderer Albtraum auf uns wartet. Aber eben, es ist Wahnsinn. Und das Ironische ist, China macht legit nichts. Die sitzen einfach nur da und gucken einem viel zu groß geratenen Baby dabei zu, wie es die Welt auseinanderreißt. Während sich Winnie Pooh mit der scheiß rechten Hand nochmal schön am Honigglas bedient. Oh. Dafür kriege ich bestimmt eine Einreisesperre nach China. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Dieser wahnsinnige Trump. Okay, Ladies and Gentlemen, das waren die Nachrichten. Tut mir leid, dass sie so lange waren, aber es ist so viel passiert. Und danke für die Aufmerksamkeit. Das waren die Nachrichten.